ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Fußballer des VfB Stuttgart haben in dieser gerade zu Ende gegangenen Saison in der Champions League gegen Real Madrid, Juventus Turin, Paris Saint-Germain gespielt. Es gab viele tolle Momente für den Verein. Von SWR1 Leutegast, Stuttgarts Vorstandschef Alexander Werle. Gibt es so diesen einen Moment bei Ihnen, der sich eingebrannt hat aus der Saison?
In der Champions League?
Champions League, Bundesliga?
Ja gut, Champions League war es auf alle Fälle natürlich das 1-0 in Turin in der, glaube ich, 91. Minute durch LB. Das war sensationell. Wir haben ein ganz tolles Spiel gemacht, haben uns lange nicht belohnt. Ich glaube, Melo hat noch einen Elfmeter verschossen in der 80. Minute, glaube ich. Und dann, das war schon ein emotionaler Höhepunkt, am dritten Spieltag der Champions League in Turin zu gewinnen in der 91. Minute. Das war sicherlich das, was in der Champions League hängen geblieben ist, definitiv. Und ja, gut, in der Bundesliga, ich erinnere mich natürlich gerne an das 5-1 zu Hause gegen Borussia Dortmund, war auch ein Highlight. War jetzt vielleicht für Waldemar Anton und Serhou Guirassy jetzt kein Highlight, aber für uns schon. Und ja, also es gab schon einige Highlights, es gab natürlich dann aber auch ein paar Rückschläge.
Am Wochenende ist die Saison, die Bundesliga-Saison zu Ende gegangen, ihr VfB als Vizemeister reingegangen, als Tabellenneunter rausgegangen. Wie fällt da das sportliche Fazit aus? Zufrieden?
Ja, also man muss es, denke ich mal, differenzieren. Vor der Saison haben wir gesagt, wir wollen möglichst frühzeitig 40 Punkte erreichen. Und es ist uns gelungen. Das, ich glaube, 6 Spieltage.
Das sind immer die 40 Punkte, die für den Klassenerhalt.
Genau, dass wir einfach da safe waren, weil es, ne, wir haben 15 Nationalspieler, die haben noch nie in ihrer Karriere eine Vierfachbelastung gehabt. Also Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und Nationalmannschaftseinsätze. Und von da war das für uns alle eine neue Situation. Im Rückblick, wenn man jetzt mal die Saison betrachtet, da haben wir ganz, ganz viel enge Spiele gehabt. Haben zum Beispiel die Heimspiele, viele mit einem Tor Unterschied nur verloren. Wenn ich jetzt mal an Wolfsburg, an Gladbach, an St. Pauli, an Bremen mich erinnere, allein nur mal die 4 Heimspiele, die wir mit einem Tor Differenz verloren haben, analysiere. Und wir hätten 3 davon gewonnen, dann wären wir jetzt in der Champions League. So, also deswegen, es war eine sehr enge Saison, aber wir haben viele tolle Spiele gemacht. Wir haben ganz wenige Spiele gehabt, wo wir wirklich klar und deutlich und verdient verloren hatten. Und wir, wie gesagt, wir haben eine sehr ordentliche Champions League-Saison mit Höhepunkten gespielt und wir sind im DFB-Pokalfinale. Und von daher muss ich sagen, klar wollen wir uns da jetzt auf alle Fälle am Ende dann nochmal belohnen mit einem Sieg in Berlin. Aber ich bin schon sehr zufrieden mit der Saison. Natürlich mit der Klammer, dass wir noch Berlin vor der Brust haben.
Da gehen wir später auch noch genauer drauf ein. Diese Saison 23/24 hinter Meister Leverkusen vor den Bayern, das darf dann gerne auch erwähnt werden. War das so, ja, dass man über den Erwartungen gespielt hat, dass man überperformt hat und jetzt ist man so in einem normalen Bereich gewesen?
Ich würde sagen, klar, die 73 Punkte, das war die also von der Punktzahl her die beste Saison der Vereinsgeschichte seit 1893. Ne? Als wir Meister wurden 2007, hatten wir weniger Punkte. Es war eine außergewöhnliche Saison und da war viel Momentum drin in dieser Spielzeit. Viele, auch enge Spiele sind dann zu unseren Gunsten ausgefallen und man hat sich teilweise in Rausch reingespielt in Spielen. Ich erinnere an das 3-0 in Hoffenheim damals. Das war ja, also hätte 5 oder 6 oder 7-0 ausgehen können. Wir haben zu Hause Spiele gemacht, Freiburg 5-0, Bochum 5-0 gleich am Anfang. Also tolle Fußballspiele, begeisternder Fußball, vor allen Dingen in den Fans hat es Spaß gemacht. Auch außerhalb Stuttgarts haben viele gesagt, Mensch, was spielt ihr für einen tollen Fußball? Leverkusen und Stuttgart, die beiden Mannschaften. Von da war das eine außergewöhnliche Saison. Wie gesagt, jetzt sind wir Neunter geworden. Der Kicker hat gestern rausgegeben den XG-Wert. Das heißt, der eigentliche Wert von den Chancen, die man sich erarbeitet, in klaren Chancen, waren wir eigentlich auf Platz 5.
Die erwartbaren Tore.
Genau, die erwartbaren Tore.
Platzierung, genau.
Waren wir auf Platz 5. Mhm. So, jetzt kann man sagen, irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Wahrheit von der Saison. Und deswegen, man darf ja nicht vergessen, wo wir herkommen. Ja, wenn wir mal zurückblicken, diese Saison, die letzten 15 Jahre, war das die 4. beste Saison mit 50 Punkten. Also das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Letzte Saison natürlich außergewöhnlich, aber auch diese Saison, 50 Punkte, haben wir in den letzten 15 Jahren 4-mal geschafft.
in Baden-Württemberg, aber aktuell hinter dem SC Freiburg die Nummer zwei sozusagen. Was machen die anders oder besser?
Ja, ich glaube auch, die haben diese Saison mit dem Julian Schuster seiner ersten Saison sicherlich auch eine außergewöhnliche Saison gehabt. Die haben ja am letzten Spieltag noch die Chance gehabt, in die Champions League zu kommen. Und von daher ist es schon auch ein eingespieltes Team. Natürlich kann man mal sagen, in Freiburg ist immer ein bisschen mehr Ruhe jetzt vielleicht wie jetzt in Stuttgart. Aber insgesamt kommt Freiburg übers Team einfach. Ne? Also da sind viele Akteure schon lang beieinander und es ist ein ruhiges Umfeld. Man hat auch einen jungen Trainer, der durchaus aber so ein bisschen die Philosophie, glaube ich, weiterträgt, den Club kennt. Und von daher haben sie es auch verdient, dass sie Fünfter geworden sind.
Wenn die Männer des VfB Stuttgart bislang, Samstag kann sich das ja ändern, noch nicht für den ganz großen Jubel in dieser Fußballsaison gesorgt haben, dann beschäftigen wir uns eben mit den VfB Frauen. Denn da gibt es durchaus Grund zur Freude.
Ja, total. Also Sonntag sind wir souverän aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga aufgestiegen. 12:0 gegen Augsburg, das war auch der höchste Sieg in der Saison. Das Hinspiel haben wir gerade so 1:0 gewonnen. Okay. Ja, also es war schon eine außergewöhnliche Leistung. Und ja, das war einfach auch nur die Bestätigung einer großartigen Saison. Und die VfB-Frauen haben da wirklich eine großartige Leistung hingelegt.
Was ich bemerkenswert finde, wenn ich mir die Abschlusstabelle anschaue der Regionalliga Süd, da gibt's dann halt auch an der Spitze das Duell mit Hoffenheim, das kennt man aus anderen Fußballbereichen dann auch zwischen dem VfB und Hoffenheim. Die VfB-Spielerinnen 3 Punkte besser an der Spitze, aber eine Tordifferenz von plus 100, also 116 geschossene und 16 Gegentreffer in 22 Spielen. Wenn wir es mal dann wieder vergleichen mit den Männern beim hat der VfB plus 11, glaube ich, eine Tordifferenz und die Bayern an der Spitze plus 67. Das ist ja schon herausragend. Die schießen ja alles in Grund und Boden.
Ja, also die Mandy Isler war ja auch Torschützenkönigin mit 28 Treffern, hat ja auch schon erste Bundesliga gespielt bei den Bayern, bei Köln. Es war schon ein Gefälle, ne? Also es gab dann schon auch einige Resultate, die deutlich waren, muss man schon sagen. Aber klar, wir hatten eine extrem starke Offensive und waren dann auch in der Defensive stabil. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass wir souverän am Ende dann aufgestiegen sind. Wir haben, glaube ich, 2 Unentschieden gespielt. Wir haben gegen Hoffenheim vor ein paar Wochen zu Hause 2:2 gespielt. Das war eigentlich so das entscheidende Spiel. Und klar war, wenn wir das nicht verlieren, dann werden wir auch aufsteigen. Und ja, wir haben jetzt 2 Jahre hintereinander den Aufstieg geschafft, von der Oberliga in die Regional, von der Regional in die zweite Bundesliga. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf eine zweite Liga in der anstehenden Saison.
Und da ändert sich ja dann einiges. Dann sind nicht mehr so die Gegner Karlsruhe oder Hicknach, dann geht es nach Gladbach, nach Bochum. Ja. Das heißt, es wird auch alles ein bisschen teurer, oder?
Ja, natürlich die Reiselogistik und sag jetzt mal, die ganzen Planungen sind in der zweiten Liga schon nochmal anders einzustufen. Natürlich haben wir auch in den letzten beiden Jahren auch in allen Bereichen uns professionalisiert. Das müssen wir auch. Stehen auch noch infrastrukturelle Veränderungen an in den nächsten Jahren. Aber klar, wir sind vorbereitet und ich meine, der VfB Stuttgart sollte auch dauerhaft sich nicht mit der zweiten Liga beschäftigen, sondern wir haben andere Ziele und entsprechend stellen wir uns dann auch so auf.
Okay, dann streiche ich die Frage nach dem langfristigen Ziel, habe ich gerade rausgehört. Wenn man auf das Geld schaut, Etat für eine Saison ist ja immer so, wird nicht ganz öffentlich gemacht, das wird immer so ein bisschen spekuliert. Bei den Männern sind dann Zahlen von 60, 70 Millionen im Gespräch, bei den Frauen ist es ein Etat von 1 Million. Das ist echt ein satter Unterschied. Klar ist das auch eine unterschiedliche Liga.
Ja, und es gibt natürlich auch unterschiedliche Einnahmen.
Ne? Ja, also, das stimmt.
So, das, ich glaube, wenn wir ähnliche Einnahmen auch bei der Frauenfußball-Bundesliga verzeichnen könnten, könnten wir auch mehr ausgeben. Aber natürlich ist es so, dass es da schon noch große Unterschiede gibt, aber auch von den Zuschauerzahlen. Ne? Also gibt ja selbst in der ersten Liga im Frauenfußball immer noch Partien mit 2.000-3.000 Zuschauern. Und jetzt ist ja in der Bundesliga sind fast alle Stadien ausverkauft mittlerweile. Die Zentralvermarktung ist eine ganz andere Dimension, die Marketing-Einnahmen. Also kann man eigentlich nicht miteinander vergleichen. Und dennoch, glaube ich, sollten wir alle schon Anstrengungen unternehmen, dass wir den Frauenfußball nochmal auf eine andere Ebene bringen. Ne? Da ist der DFB gefordert, die einzelnen Vereine auch, dass die Prioritäten auch anders gesetzt werden, weil die Frauen machen einen fantastischen Job. Macht Spaß zuzuschauen, Frauenfußball. Und von daher, ja, also wir haben da schon ehrgeizige Ziele beim VfB. insgesamt, der deutsche Fußball ist auf einem guten Weg und dennoch gibt es da noch einiges zu tun.
Können die VfB-Spielerinnen davon leben oder müssen die nebenbei noch arbeiten?
Ja, momentan klar, da arbeiten alle Spielerinnen nebenher und in der zweiten Liga ist es schon noch auch so, dass viele arbeiten und in der ersten Liga ist es dann aber schon auch so, dass wir wirklich professionell unterwegs sein müssten und dann gibt es natürlich auch einen Switch, natürlich gibt es auch ein paar Studentinnen, die dann noch weiter an die Uni gehen, aber ich war ja auch ein paar Jahre in Köln, habe da Bundesliga-Frauen erlebt und da haben dann die wenigsten gearbeitet.
Der Vertrag von SWRs Leutegast Alexander Werle als Vorstandsboss des VfB Stuttgart wurde gerade erst verlängert. Haben Sie verlängert? Verlängert der Verein? Wie geht sowas eigentlich ab?
Oh, wir haben beide unterschrieben zumindest, ja.
Gut, bis 2030. Gratulation dazu. Wie stellen Sie sich denn bei denjenigen, die tatsächlich Sie und den VfB nicht kennen sollten, was es ja geben kann, vor, als Chef eines Sportvereins oder als Boss eines mittelständischen Unternehmens?
Ich sage immer, wir sind klassisches mittelständisches Wirtschaftsunternehmen in der Unterhaltungsindustrie tätig. Das, es gibt ja Emotionen beim Fußball. Aber natürlich ist meine Herausforderung bei einem Traditionsclub, und wir sind seit 1893 Traditionsclub, dass es gelingen muss, den Spagat, sage ich jetzt mal, zwischen einem Unternehmen, das sich im globalen Wettbewerb befindet und dennoch auch eine regionale Identität hat. In diesem Spagat befinden wir uns. Wir sind auf der einen Seite mit 300 Millionen Euro Umsatz ein klassisches Wirtschaftsunternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Vereinsstrukturen, unser Gesellschafter, der e.V., der die Hauptanteile hat beim VfB Stuttgart. Das muss man alles unter einen Hut bringen und das ist meine Aufgabe.
Ja. Sie haben jetzt den Traditionsclub so betont. Die Diskussion gibt es ja immer unter Fans, ob dann Vereine wie Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig auch Traditionsclubs sind. Beteiligen Sie sich da auch daran?
Ja klar, weil ich habe bislang nur bei Traditionsclubs gearbeitet. 10 Jahre in Stuttgart, 9 Jahre in Köln, jetzt wieder seit 3 Jahren in Stuttgart. Und ich liebe es, für Traditionsclubs zu arbeiten. Und ich bin auch ein ganz klarer Befürworter von 50+1.
Das heißt, wer das Sagen hat.
Das ist ja auch das, was den deutschen Fußball auszeichnet. Das ist unser USP, also unser Alleinstellungsmerkmal. Wenn man mal nach England schaut, da sind nur noch Investorenclubs. Und von daher finde ich das einen guten Mix. Wir können allerdings auch Anteile veräußern. Da haben wir ja auch eine Satzungsänderung beim VfB gehabt 2017. Wir haben Porsche und Mercedes und Jaco als starke Partner aus der Region. Das passt zum VfB Stuttgart, um wettbewerbsfähig zu sein. Und dennoch ist es ganz, ganz wichtig, dass die Mitglieder das höchste Souverän bleiben im deutschen Fußball, dass sie im Prinzip dann auch gestalten können über Wahlen, über Mitgliederversammlungen. Wie gesagt, ich arbeite sehr, sehr gerne für einen Traditionsclub und kann mir was anderes eigentlich auch nicht vorstellen.
Sie haben auch damit dann die Verantwortung als Clubboss Sie haben mich gerade aufgeklärt, während die Musik lief, 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, ja. Das ist schon allerhand, ne?
Ja, aber die Mitarbeiter managen auch 300 Millionen Euro Umsatz.
Das stimmt, ne? Ja.
Und von daher, wir haben allein jedes zweite Wochenende ein Spiel mit 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu managen. Wir haben 120.000 Mitglieder, 20.000 dann noch im Fritzle-Club dazu. Wir haben viele Partner, Sponsoren, die gemanagt werden müssen. Wir haben unterschiedliche Geschäftsbereiche, uns zu entwickeln. Die Internationalisierung, die digitale Transformation, Innovation als Element. Wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum mit vielen Jugendmannschaften. Es ist ein sehr, sehr heterogenes Geschäftsmodell, würde ich jetzt mal so sagen. Und dafür musst du auch gut aufgestellt sein.
Im Internet ist zu lesen, wenn es um Verantwortung des Vereins geht, beim VfB Stuttgart, Botschafter der Region. Wir übernehmen Verantwortung auf dem Platz für die Umwelt, unsere Gemeinschaft. Unsere Aktivitäten gründen auf Glaubwürdigkeit und Relevanz. Das klingt natürlich sehr schön. Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ich hatte hier letztes Jahr im Sommer in SWRs Leute Alexander Jakob als Gast. Heute Pressesprecher Schalke 04. Sie beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Köln. Ja. Und Alex Jakob sagt, Herr Werle hat mir das Leben gerettet. Denn Alexander Jakob war spielsüchtig. Sie wissen, was so eine Spielsucht mit jemandem machen kann. Und trotzdem hat dann der VfB Stuttgart jetzt einen Sportwettenanbieter auf der Brust. Wie glaubwürdig ist das dann?
Könntest du mir jetzt ja einfach machen und fragen, wie glaubwürdig ist der SWR mit seinem Wettpartner?
Das stimmt.
Aber nein, ich nehme da natürlich...
Die Kritik nehme ich auch gerne an und habe sie im Haus schon weitergetragen.
Ja, ich nehme da ja gerne Stellung zu. Es ist ja so, dass Winamax eine Lizenz hat und ein seriöses Wettunternehmen mit Sitz in Paris, also nicht jetzt irgendwie auf einer Insel. Und Winamax reguliert auch. Das heißt, es gibt Höchstgrenzen im Monat, was man einsetzen kann. Und es gibt ganz viele leider Spieler, die illegal auf illegalen Plattformen nicht reguliert spielen können. Und es war schon wichtig, wenn man einen Partner, der eine Lizenz hat, auswählen, dass wir dann auch viel in die Prävention gehen und aufklären und in den Dialog dann auch kommen. Ich kann aber auch die Kritik tatsächlich auch nachvollziehen. Und deswegen waren wir auch mit vielen Fanclubs, mit vielen Fans im Dialog und haben auch nochmal differenziert zwischen einem legalen Partner mit der Lizenz. In Deutschland gibt es Wettlizenzen, sonst müsste der Staat ja regulieren und die Wettlizenzen dann eben dann auch verbieten. Die sind aber nicht verboten, sondern es ist legal sozusagen reguliert zu wetten. Und deswegen haben wir uns dann für einen seriösen Partner entschieden. Aber gut, wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, die Landesbank Baden-Württemberg als neuen Hauptsponsor dann für die neue Saison dann auch vorzustellen. Und die LBBW passt auch sehr gut zum VfB.
In Möglingen aufgewachsen, in Ludwigsburg zur Schule gegangen. Das ist das ganz frühe Leben von SWR1 Leutegast Alexander Werle. Wenn wir den Weg aufzeichnen bis zum heutigen Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, wann gab es denn so das erste einschneidende Fußballerlebnis?
Das war im Stadion in Stuttgart tatsächlich. Es war an einem Mittwochabend, hat geregnet und wir mussten lang kämpfen, ein Freund von mir, dass wir mit seinem Papa zum VfB durften. Das Spiel wurde 4-0 gewonnen. So, das war, glaube ich, da war ich 10. Also es war das erste tatsächliche Erlebnis an professionellen Fußball und an ganz viele Menschen, die zusammen Fußball geschaut haben. Habe ja selber dann, glaube mit 8 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Aber das werde ich nie vergessen, weil wir echt gekämpft haben. Es hat geregnet. Ich habe gesagt, ich fahre doch jetzt im Regen von Möglingen nach Stuttgart. Das machen wir nicht. Und da haben wir zwar echt rebelliert. Und wenn so 10-Jährige rebellieren können, ist auch nicht lustig.
Das stimmt.
Und Papa.
Kann ich bestätigen.
Und dann haben wir das geschafft. Und das war so mein erstes Erlebnis tatsächlich.
Ich bin beeindruckt, wie ergebnissicher Sie sind, dass Sie das 4-0 noch auf der Pfanne haben. Gegen wen war das Spiel?
Das kann ich leider nicht mehr sagen.
Okay. Dann würde mich natürlich noch interessieren, vor dem Fußballfunktionärsjob haben Sie auch ein paar andere Sachen gemacht? Da ist mir auch
studiert, ja.
Okay. Ja, aber auch der Bestatter.
Ja, tatsächlich, ja, genau. Das war so sage ich jetzt mal, eine natürliche Entwicklung aus meiner Sicht zumindest. Ich habe zwischen 16 und 19 im Hans-Glenkheim in Ludwigsburg in der Pflege gearbeitet am Wochenende während meiner Abiturzeit. Habe dann im Rettungsdienst meinen Zivildienst verbracht beim Roten Kreuz in Ludwigsburg. Habe also in beiden Stationen, in Anführungszeichen, mit dem Tod zu tun gehabt, in unterschiedlichen Formen natürlich. Und das war dann mehr oder weniger Zufall, als ich nach Konstanz zum Studieren ging und eine Freundin getroffen habe, die beim Bestatter gearbeitet hat. Mhm. Und ich sage, okay, ich habe keine Angst in dem Sinn vor Toten und auch vor Menschen, die eben nicht mehr im Leben sind. Und und habe dann meine ganze Studienzeit beim Bestatter gearbeitet und habe da ganz, ganz viel mitgenommen für mein Leben.
Das wollte ich gerade fragen. Was zum Beispiel?
Naja, ich meine, Sie vorstellen, ich habe ja auch dann Gespräche geführt mit Angehörigen, die gerade jemand verloren haben und in einer Extremsituation eines Menschen, wenn er jemanden verliert, dann eigentlich ein Verkaufsgespräch führen zu müssen, drauf zu organisieren, einen Sarg zu verkaufen, ein Sterbegleit, eine Sterbedecke, ein Sterbekissen und das, ich war jung, 21, 22, 23, 24, habe die Gespräche geführt, das hat mich geprägt und es ist ein Unterschied, ob Sie mit sage mal, einem 65-Jährigen ein Gespräch von seinem 90-Jährigen Papa bestattet oder mit einem 35-Jährigen, der seinen 10-Jährigen Sohn verloren hat. Und das hat mich extrem geprägt und macht mich heute noch in manchen schwierigen Gesprächssituationen etwas gelassener, weil ich weiß schon, was das eigentliche Leben ausmacht.
Das Gefühl habe ich auch. Sie haben eben auch, das hat mir auch sehr gut gefallen, Ihren Job beschrieben als jemand aus der Unterhaltungsbranche. Das heißt, den Fußball auch nicht allzu wichtig zu nehmen. Ist das nicht ganz unwichtig?
Ja, also man muss ihn in meinem Job schon natürlich als Vorstandsvorsitzender ernst nehmen, weil
das
ich
schon
Verantwortung habe für 450 Mitarbeiter und insgesamt für ganz, ganz viele Menschen, die den VfB lieben. Und dennoch muss man sagen, Mensch, wir sind tatsächlich von Emotionen umgeben. Und man muss auch das ein oder andere dann mal mit mehr Gelassenheit einfach sehen. Ne? Fußball als schönste Nebensache der Welt ist das eine, das Wirtschaftsunternehmen ist das andere, aber das eine hängt mit dem anderen auch zusammen.
Kinderberufswunsch war der Fußballprofi, ist das richtig?
Ja, gut, das sagt man natürlich im Nachhinein immer. Weil
das ist wie Feuerwehrmann und Astronaut.
Ja, ich wollte auch mal Arzt werden und wollte mal Lehrer werden. Aber als Fußballer, wenn du selber Fußball spielst und deine Vorbilder siehst, dann denkst du selber, hey, klar werde ich Fußballprofi, weil ich kann das ja, ich bin toll, ich bin schnell, ich spiele super Fußball, das denkt ja jeder 10, 11, 12, 13, 14-Jähriger. Und irgendwann weißt du aber, ich glaube, du wirst niemals Profi.
Es gibt schnellere und tollere.
Ja, und noch talentiertere einfach, ja, glaube ich.
Jetzt haben wir den Karriereweg bis heute mehr oder weniger so ein bisschen angerissen. Was kommt denn danach?
Wann?
Ja, also jetzt läuft der Vertrag bis 2030.
Ach, ich habe tatsächlich noch nie geplant in meinem Leben, sondern die Schritte sind immer gekommen und ich konzentriere mich tatsächlich jetzt auf die neue Saison und auf die nächsten Spielzeiten. Und im Fußball kann man so oder so nichts langfristig planen. Da ist so viel dann auch vom Momentum abhängig. Aber das Schöne ist, ich bin mit mir völlig im Reinen und versuche von morgens bis abends die besten Entscheidungen für den VfB zu treffen. Nicht die besten Entscheidungen für Alex Werle, sondern die für den VfB. Diese Unabhängigkeit habe ich mir erarbeitet.
Samstag, 20 Uhr gilt's. Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart heißt das Duell im DFB-Pokalfinale. Haben Sie schon gecheckt, ob Ihr Ticket ein echtes ist?
Ich habe es noch gar nicht, weil ich habe wahrscheinlich eine Akkreditierung. Von daher, der DFB hat ja Hardcopies, also verschickt ja dann tatsächlich dann in unserem Fall waren es 24.000 Tickets, die wir dann entsprechend wieder verteilen müssen. Also es gibt ja keine Online-Tickets oder Mobile-Tickets, wie es jetzt bei uns beim VfB gibt, sondern es gibt wirklich Hard-Tickets.
Oldschool.
Oldschool.
Was ja auch ganz schön ist. Das hängt man sich ja vielleicht nach einem Erfolg auch gerne noch an die Wand.
Viele Fans freut das tatsächlich. Haben wir immer mal wieder auch Kritik, warum wir eigentlich keine Hard-Tickets haben, sondern eigentlich nur noch Branded Home oder Mobile-Tickets. Aber na gut, wir leben ja auch im Zeitalter der digitalen Transformation, dann kann man das doch auch mal machen.
Das stimmt und dass man ein bisschen Papier sparen kann wahrscheinlich auch. Ja. Dass allerdings jetzt rund um dieses Pokalfinale recht viel Betrug und Fake so unterwegs ist bei den Karten, kann sich da ein Verein wie der VfB Stuttgart irgendwie vorschützen?
In dem Fall ist es ja der DFB, der Veranstalter ist und der die Tickets ja dann auch so eigentlich, sage ich jetzt mal, konfiguriert, dass am Drehkreuz, also bei der Einlasssituation, das eine eindeutig ist, welches Ticket halt Zulass hat und welches nicht. Also spätestens dann, wenn damit jetzt irgendwie versucht wird zu betrügen, bei der Einlasssituation das dann auch korrigiert wird.
Jetzt ist das Olympiastadion in Berlin nicht wirklich ein kleiner Laden. 75.000 Zuschauer passen rein. Es gab mehr als 1,5 Millionen Ticketanfragen. Was sagt das über dieses Duell Stuttgart-Bielefeld?
Das ist ein ganz besonderes Duell. Bielefeld zum allerersten Mal im Endspiel. Wir nach 12 Jahren wieder im Endspiel haben die Möglichkeit, nach 28 Jahren wieder diesen Pokal nach Stuttgart zu holen. Also für beide Vereine was ganz Außergewöhnliches. Wahrscheinlich wird, ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner Bielefeld hat, aber wahrscheinlich wird ganz Bielefeld in Berlin sein und ein großer Teil der Schwaben werden auf jeden Fall auch in Berlin sein. Also es wird ein besonderes Finale von zwei Vereinen, die natürlich nur ein Ziel haben, nämlich den Pokal zu gewinnen.
Aus VfB-Sicht ist das die mögliche oder hoffentliche Rettung der Saison oder so die Kirsche auf den Sahnejahren der letzten Zeit?
Also Rettung der Saison würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Ne? Ich habe es ja vorher schon gesagt, genau. In den letzten 15 Jahren ist das die viertbeste Platzierung. Von daher wissen wir, woher kommen. Und dennoch ist klar, wir sind sicherlich Favorit in diesem Spiel. Wir wollen dieses Spiel natürlich auch gewinnen. Die Jungs brennen auch, weil ein Titel bleibt für die Ewigkeit und wird diese wunderbare Tradition dieses Clubs dann auch noch mit einem Titel natürlich, wie Sie haben gesagt, die Kirsche auf der Sahne. Aber klar, jeder weiß, um was es geht und die sind top motiviert. Und man hat ja schon in den letzten Spielen gesehen, dass wir auch in der Lage sind, Leipzig, Augsburg, St. Pauli zu besiegen. Und deswegen haben wir auch genug Selbstbewusstsein, mit einer positiven Energie in dieses Endspiel zu gehen.
Aber es steht ja schon was auf dem Spiel, auch finanziell.
Ja klar, es ist so, dass wir durch dieses Spiel uns für die Europa League qualifizieren können, wenn wir es gewinnen, den Supercup erreichen, gegen Bayern München dann vor der Saison das erste Pflichtspiel dann haben. Ja, da steht einiges auf dem Spiel, das ist klar, aber das Wesentliche ist es, dass man die Möglichkeit hat, einen Titel zu gewinnen, nach 28 Jahren den Pokal zu holen, nach 2007 mal wieder einen Titel zu holen nach Stuttgart. Und das ist das, was im Vordergrund steht. Und natürlich gibt es den positiven Nebeneffekt, dass auch finanziell davon einiges abhängt.
Die Fans fragen sich, kann Angelo Stiller spielen?
Ich glaube, die medizinische Abteilung und er selber tun alles dafür, dass er eine Chance hat. Und jetzt haben wir Dienstag. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage bis zum Samstag und natürlich muss es am Ende, muss es der Spieler zusammen mit der medizinischen Abteilung entscheiden, ob es eine Möglichkeit gibt. Und Sebastian Hoeneß hat da, glaube ich, auch ein ganz sensibles Händchen dafür. Aber wir haben auch jetzt am Wochenende gesehen in Leipzig, dass wir auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben ohne Angelo. Aber klar, wünschen wir uns natürlich, dass er dabei ist.
Gibt es bei Ihnen so eine Spieltagsroutine, was Sie an einem Spieltag machen oder auch im Stadion, wer neben Ihnen sitzen darf und wer besser nicht, weil er sich nur volltextet?
Also ich sitze eigentlich immer neben Fabian Wohlgemuth. Das ist, ja, wir sind ja bei jedem Spiel dabei. Und von da haben wir da für uns schon so eine gewisse Routine entwickelt, wie wir so ein Spiel angehen und über was wir uns unterhalten.
War das nicht so, dass es beim letzten Pokalerfolg der Stuttgarter Spieler mit roten Haaren dann gab? Haben Sie sich irgendwas einfallen lassen?
Das war tatsächlich, glaube ich, 97. Ich habe Bilder gesehen, wie sich das magische Dreieck, glaube ich, die Haare rot gefärbt hat. Jogi Löw hat sie verloren. Hm. Gut, bei mir gibt es gar nicht so viel zu verlieren.
Den Rasierer Haaren könnte man trotzdem einsetzen.
Ja, aber da merkst du wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr, ob jetzt bei den paar Haaren, die ich da noch habe. Aber da haben wir uns jetzt tatsächlich nichts überlegt. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit.
Ganz kurz, wie geht's aus?
Wir gewinnen.
Konkretes Ergebnis? Oder?
Ich tippe ja jetzt nie ein konkretes Ergebnis, habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir gewinnen.
Spätestens nach dem Pokal-Endspiel am Samstag geht es dann auch für die Fußballer des VfB Stuttgart in den Urlaub, ob als Gewinner oder Verlierer. Ist dann für Sie auch Urlaub angesagt oder sind Sie noch so in die Personalplanung für die kommende Saison involviert, das heißt zurück an den Schreibtisch?
Ja, erstmal zurück an den Schreibtisch. Klar, ich habe dann auch mal 3-4 Tage, gehen wir so einen Kurzurlaub. Aber klar, wir haben natürlich die neue Saison vor der Brust und die planen wir jetzt aber auch nicht erst seit gestern.
Und nicht schon, nach dem Pokalfinale
ja, erst. Sondern schon seit ein paar Monaten. Ist logisch, weil am Ende gibt es eine Transferphase, die muss vorbereitet sein. Das machen ja im Wesentlichen Fabian Wohlgemuth mit seinem Team, mit Christian Gentner. Ich komme da ab und zu dazu und hören wir dann an, wie der Planungsstand ist und stell immer nur dumme Fragen. Das kann ich sehr gut.
Das ist mein Job eigentlich.
Ja, das ist aber ganz gut. Nee, wir haben dann wirklich ein sehr gutes Team und die sind da sehr intensiv dabei. Und die letzten beiden Transferphasen im Sommer insbesondere, die waren ja auch im Rückblick sehr erfolgreich in der Kaderzusammenstellung. Da machen die schon einen guten Job, Fabian und Christian Gentner. Immer im engen Dialog mit Sebastian Hoeneß. So wichtig, dass der Trainer da auch mitgenommen wird mit seinem Team. Und da gibt es auch einen ganz engen Austausch. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass es da keine unterschiedlichen Richtungen gibt. Und deswegen ist es ein gutes Zusammenarbeiten.
Dass der Trainer bleibt, dass er verlängert hat, das ist ein ganz wichtiges Zeichen?
Ja, das war ein wichtiges Zeichen. Vor der Mitgliederversammlung haben wir das eingetütet. Und die Gespräche waren immer, aber wirklich auch sehr vertrauensvoll. Und ich hatte nie den Eindruck, dass Sebastian sich ganz konkret mit anderen Clubs beschäftigt hat. Umso wichtiger war es, dann auch Klarheit zu haben, keine Ausstiegsklausel mehr in dem Vertrag zu haben. Klares Bekenntnis, ist einfach auch wirklich ein sehr, sehr guter Trainer, ein toller Mensch, arbeitet mit dem Team zusammen, da hat jeder seine Rolle. Und es macht einfach Spaß und ist für den VfB Stuttgart ein ganz, ganz wichtiger Baustein auch für die zukünftige Ausrichtung, genauso wie Fabian und Christian Gentner. Also da sind wir sehr gut aufgestellt.
Wenn wir auf den Kader gucken, ich kann im Internet ganz viele Wechselgerüchte finden zu Angelo Stiller, Maxi Mittelstädt, Jamie Leveling, Nick Woltemade, Enzo Mio. Das wäre jetzt eigentlich ein super Zeitpunkt, um irgendwie mal für ein bisschen Klarheit zu sorgen. Gibt es da irgendwas zu vermelden?
Nee, da gibt es gar nichts zu vermelden. Das sind, also ich lese es gar nicht. Also macht am meisten Sinn, sowas gar nicht zu lesen, Gerüchte. Sondern ich orientiere mich immer an harten Fakten. Ob Spieler oder Berater zu uns kommen und sagen, hier gibt es einen Wechselwunsch. Es gibt auch eine einmalige Möglichkeit in der Karriere. Also Endo ist so ein Beispiel, ne, als unser Kapitän. Ich nenne ihn einmal Legendo nach dem 2-1 gegen Köln. Für ihn war das einfach mit 10 Monaten Restlaufzeit eine einmalige Chance, zu Liverpool zu wechseln. Und so eine Chance kannst du so einem verdienten Spieler auch nicht verbauen. Und wir haben da noch eine sehr hohe Ablösesumme bekommen. Für den Spieler war es top. Für uns war es blöd, den Kapitän zu verlieren, aber noch eine Ablösesumme zu kriegen. Und solche Dinge gibt's, die hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Das ist dann sehr überraschend gewesen. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass gar nichts passiert in dem Sinn. Aber momentan gehe ich davon aus, dass all das, was Sie jetzt gerade vorgelesen haben, einfach nur Gerüchte sind.
Sind das die besten Transfers, wenn vorher gar nichts durchsickert?
Das ist immer unser Ziel, ne? Aber es sind halt immer unterschiedliche Parteien an dem Tisch. Da ist ein anderer Verein dabei, da sind Berater dabei, da ist der Spieler dabei. Der Spieler unterhält sich dann mit Kollegen und ehemaligen Spielern und die haben alle Verbindungen zu den Medien. Und es kommt selten vor, dass man wirklich was verkünden kann, ohne dass es vorher Gerüchte gibt. Deswegen war es umso schöner, dass wir zum Beispiel die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß auf der Mitgliederversammlung verkündet haben und da gab es keine Schlagzeile davor und so muss es eigentlich auch sein.
Wir hatten es eben schon von Angelo Stiller, dem verletzten Spieler. Ist der wohl zu halten?
Ja, also da gibt es überhaupt keine Anzeichen von ihm oder auch von seinem Berater. Ich gehe da ganz fest davon aus, dass Angelo Stiller die nächste Saison bei uns spielen wird. Ich wünsche ihm natürlich auch Nationalmannschaftseinsätze. Klar, da ist er ja auch hoch angesehen bei der deutschen Nationalmannschaft. Also von daher wird er nächste Saison bei uns spielen, da bin ich ziemlich sicher.
Was ist denn so das erklärte Ziel des VfB Stuttgart für die kommenden Jahre? Dass man regelmäßig international dabei ist? Weitere Titel? Was ist es?
Ja, wir haben ja schon auch eine Strategie 2030, an der wir sehr intensiv arbeiten. Und ja, wir wollen natürlich möglichst in den nächsten Jahren auch immer mal wieder im internationalen Wettbewerb dabei sein. Es wäre jetzt vermessen, von der Saison als VfB zu sagen, wir müssen uns für die Champions League qualifizieren. Da gibt es viele andere Vereine, die einfach finanziell noch weit vor uns sind. Es gibt schon eine gewisse Korrelation zwischen finanzieller Stabilität und Ausgaben für Lizenzspiele und sportlichem Erfolg. Und dennoch muss es unser Ziel sein, dauerhaft immer mal wieder international dabei zu sein. Aber wie gesagt, wir haben auch so viel Respekt vor der Vergangenheit. Und wenn man die letzten 15 Jahre anschaut, da waren wir eben selten international dabei, nämlich letztes Jahr.
Offen schwul lebt SWR1 Leutegast Alexander Werle. Für diejenigen, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass öffentlich zu machen. Können Sie ja den ein oder anderen Tipp vielleicht auch geben? Ich habe gehört, ein Coming-out in der Familie an Weihnachten ist jetzt nicht so ein guter Termin.
Nee, das war doof von mir tatsächlich am Heiligabend. Also das würde ich jetzt auch keinem raten, weil ja, es ist ja immer die Frage, wie bist du aufgewachsen und wie bist du auch sozialisiert, in welchem Umfeld? Wächst du jetzt im Dorf oder in einer Großstadt auf und hast du in der Familie vielleicht dann auch schwul-lesbische Verwandtschaft? Und von daher ist es sehr individuell und ich glaube, da gibt es jetzt auch jetzt nicht den einen Tipp, sondern ich glaube einfach sensibel auf die Situation achten. Das ist schon ein Punkt und das habe ich am Heiligabend irgendwie verpasst damals.
Was hat das für eine Stimmung ausgelöst?
Eine sehr emotionale Stimmung, aber man muss auch dazu sagen, dass Papa, der wird dieses Jahr 91, gehört natürlich einer ganz anderen Generation an. Da war ja irgendwie Homosexualität strafbar noch in einer langen Zeit. Und von daher ging es eher darum, dass sie sich Sorgen gemacht haben um ihren Sohn. Ne? Die erste Reaktion war, der stirbt, weil er AIDS bekommt. Die zweite Reaktion war, oh Gott, der wird ja niemals Enkelkinder haben. Die dritte Reaktion war, was haben wir denn falsch gemacht, um Gottes Willen? Also so, das waren so die ersten drei Muster. Und wenn ich mit Freunden spreche, das deckt sich immer mal wieder. Und vielleicht ein Tipp, vielleicht darauf vorbereitet zu sein, dass man dann Antworten hat, um die Eltern zu beruhigen. Aber wie gesagt, das war bei mir jetzt auch schon ein bisschen her. Und ich glaube, heute sind vielleicht auch schwul-lesbische Jugendliche ein bisschen selbstbewusster, wie wir es früher waren. Und trotzdem, und deswegen ist mir auch wichtig, dafür einzustehen und auch zu sagen, hey, du kannst auch im Fußball einen Job haben, wenn du schwul bist. Weil es gibt leider immer noch bei den schwul-lesbischen Jugendlichen eine 10-mal höhere Selbstmordrate wie bei heterosexuellen Jugendlichen. Und das ist schon brutal, solange das so ist, dass es immer noch viele verzweifelte Jungs und Mädels gibt, gerade die vielleicht auch in Dörfern aufgewachsen sind. Und denen Mut auszusprechen, zu sagen, hey, es geht auch, du kannst auch so dein Leben positiv gestalten. Deswegen gehe ich damit auch offen um.
Was haben denn der Fußball und Homosexualität für ein Verhältnis?
Naja, sie fremdeln schon ein bisschen, muss man sagen, ne? Weil natürlich viele Spieler, die schwul sind, glaube ich, einfach so ein bisschen Respekt davor haben, wie kommt das jetzt im Team an? Ne? Das kommen ja auch unterschiedliche Kulturen zusammen bei den Mannschaften, ne? Und jeder ist anders, ein Stück weit natürlich auch sozialisiert, und es gibt auch Kulturkreise, da ist Homosexualität nochmal in einem ganz anderen Rahmen zu sehen, nämlich viel, viel negativer, auch was den Glauben angeht und so weiter. Und deswegen haben wahrscheinlich die einen oder anderen wirklich Respekt davor. Unsere Aufgabe als Clubs ist einfach auch die Rahmenbedingungen zu setzen, dass es möglich ist, dass sich auch jemand outen kann. Wir machen auch viel im Nachwuchsbereich, um da schon mal zu sensibilisieren, um da in die Köpfe auch der jungen Menschen schon reinzukommen. Aber ganz am Ende ist es eine ganz persönliche, individuelle Entscheidung eines jeden. Und deswegen finde ich es auch falsch, immer zu fordern, jetzt outet euch endlich. Es ist kein Druck aufbauen, sondern es ist eine ganz persönliche Entscheidung von jedem Spieler, von jeder Spielerin. Wir als Clubs sollten einfach nur Sorge leisten, wenn jemand bereit ist, dass wir ihn dann auch unterstützen.
Sie haben es gerade richtig gesagt, Druck aufbauen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor, das ist wahrscheinlich auch jetzt schon über 15 Jahre her, mit einem damals unterklassigen Spieler, Markus Obern, gesprochen habe. Das war so der erste, der das, glaube ich, auch in Filmform und Buchform dann zum Thema gemacht hat. Wo ich dann mich gefragt habe, ja, und wo ist dann der Erstliga- oder der Zweitligaspieler, der offen schwul lebt und seinem Sport dann trotzdem nachgeht? Und den gab es nicht. Und dann habe ich mich aber auch von diesem Thema wieder zurückgezogen, weil ich mir gedacht habe, das ist dann der falsche Weg, sondern das schränkt ja schon eine natürliche Entwicklung ein. Wie geht man denn mit dem Thema richtig um?
Naja, indem man schon als Club zeigt, dass der Club an sich einfach damit auch kein Thema hat und dass es da auch keine negativen Reaktionen gibt. Und ich sage immer, als VfB haben wir eh so die Einstellung, ist egal, woher du kommst, wie viel du hast, an was du glaubst oder wen du liebst, sondern wir nehmen alle willkommen beim VfB auf, in der Mannschaft, außerhalb der Mannschaft, bei den Mitarbeiterinnen und bei den Fans. So, und wir müssen einfach schauen, dass der Fußball in Summe, auch die Berater, das ganze System Profifußball, damit ein Stück weit auch entspannter umgeht mit dem Thema Homosexualität. Aber, und das ist auch ein Aufruf an alle Medienvertreter, und ich kann mich erinnern, als Thomas Hitzlsperger sich im Januar 2014 geoutet hat, nach seiner Karriere, das Einzige, was gefehlt hat, war ein ARD-Brennpunkt. Ne? Weil das war wirklich eine, ich will jetzt nicht sagen, eine mediale Hetzjagd, aber es war völlig übertrieben. Natürlich sind wir alle öffentlich, klar, aber ich würde mir wünschen, wenn einer, oder wahrscheinlich werden es mehrere sein, mal den Mut haben, sich während ihrer aktiven Karriere zu outen, ja, dann machen wir einen kurzen Bericht und dann ist aber auch gut. Denn alles andere wäre auch in der Verhältnismäßigkeit einfach völlig übertrieben, weil ich sage auch immer, wir haben uns das doch alle nicht ausgesucht, schwul zu sein. Das hat doch der liebe Gott entschieden. Also müssen wir den lieben Gott fragen, warum er das zugelassen hat. Und deswegen sollten wir doch alle so leben, wie wir geboren sind, mit Respekt, mit Toleranz. Wir haben ein Leben, das sollten wir alle genießen. Und es ist doch schlimm, wenn man heutzutage ein Doppelleben führen muss. Und deswegen ist mein Wunsch, da einfach wirklich das Leben zu respektieren. Und wie gesagt, wir haben es uns alle nicht ausgesucht. Wir sind einfach so aufgewachsen. Wir haben Glück gehabt, dass wir hier aufgewachsen sind, nicht irgendwo anders. Wir sind sehr privilegiert. Und deswegen, wer wen liebt, das ist doch eine Privatsache. Und wie gesagt, ich sage immer, ich habe es nicht selber entschieden, es hat der liebe Gott entschieden.
Da gibt es Andreas Glöckner, der geschrieben hat, es wird über Millionen von Euro gesprochen, die der VfB seinen überbezahlten Profis, den Vorwurf gibt es auch immer, gibt. Aber der VfB lässt sich von der Landeshauptstadt mit 275.000 Euro fürs Public Viewing zum Pokalfinale unterstützen. das seien doch Steuergelder und Verschwendung der Steuergelder. Was können Sie dem entgegenhalten?
Erstmal ist es ja so, dass so ein Public Viewing deutlich über 1 Million Euro kostet. Und es ist tatsächlich so, dass es überhaupt, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte ist, dass ein Public Viewing nicht von der Kommune übernommen wird, sondern vom Verein. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden. Ich habe da auch höchsten Respekt davor vom Oberbürgermeister, der gesagt hat, Mensch, wir haben so viele Kürzungen und Streichungen, da können wir das nicht übernehmen. Und wir haben uns auf diesen Anteil geeinigt. Der ist ja in Anführungszeichen relativ gering zu der Gesamtsumme, die wir übernehmen müssen. Aber es war für uns ganz klar, wir als Club müssen auf jeden Fall ein Public Viewing organisieren für viele, viele VfB-Fans, die eben nicht mit nach Berlin kommen können. Wir rechnen mit bestimmt 50.000, 60.000 Zuschauern beim Public Viewing. Und deswegen war für uns das klar. Ich bin dem Oberbürgermeister dankbar, dass er sich trotz allem mit einem kleinen Betrag beteiligt hat. Aber in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass die Kommune alles übernommen hat.
Marcel aus Kirchheim bleibt bei dem Thema und fragt, warum eigentlich Public Viewing auf dem Schlossplatz und nicht im Stadion?
Ja, haben uns auch überlegt, hätten wir gern gemacht, aber wir haben den Stuttgart-Lauf am Wochenende im Stadion, deswegen ist es nicht möglich. Und ich glaube, wenn jetzt der Fußball kommen wäre und gesagt hätte, wir verdrängen die Leichtathletik, wäre das für die Sportstadt Stuttgart auch blöd gewesen.
Jetzt müssen Sie wirklich gut hinhören, ein Lob von einem Bayern-München-Fan.
Oh, okay.
Henrik Nich aus Möckmühle hat geschrieben, hallo, ich bin Bayern-Fan, ich mag den Verein, aber finde es wunderbar, mag aber auch Ihren Verein, welche Menschen es bei anderen Vereinen gibt, wie Ihren Studiogast. Sehr sympathisch, authentisch. Wir haben sehr viele Lebenspunkte, die unser Leben gemeinsam geprägt haben. Also da gibt es anscheinend eine Verbindung. Hört man auch nicht so oft, oder?
Nee, stimmt.
Nathalie hat geschrieben von der Hohen Eiche, lieber Herr Werle, vielen Dank für die Arbeit, die Sie leisten. Sie haben den VfB in ruhigere Fahrwasser geführt, sodass wir Fans uns zu großen Teilen auf den Fußball konzentrieren können. Wenn wir auch weiterhin regional bleiben mit unseren Partnern statt Inseln oder Paris, schreibt sie hier noch, und Spieler ohne Ausstiegsklausel halten können, ist das doch auch Ihr Verdienst.
Ja, das ist beides wichtig. Wie gesagt, wir haben ein württembergisches Weltmarkenbündnis, Porsche, Mercedes, Jaco, also viele Partner aus der Region. Und das ist sicherlich etwas, was uns unterscheidet von vielen anderen Clubs. Und ja, Zielsetzung ist natürlich auch, Verträge abzuschließen mit keinen Ausstiegsklauseln.
Peter Heinze aus Winnenden hat geschrieben, Frage an Herrn Werle, wie weit sind die Planungen für eine erstligataugliche Spielstätte für die VfB-Frauen?
Ja, wichtiges Zukunftsthema, auch für die zweite Mannschaft, die in der dritten Liga spielt. Da sind wir gerade in Gespräche mit der Stadt Stuttgart bezüglich eines Ausbaus der Stadt- und Festwiese mit Stadtplanungsamt, mit Sportamt. Müssen schauen, was auch oben mit dem Stadion bei den Kickers passiert. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema und beschäftigt uns in der Strategie 2030.
Und ich habe nochmal zurückkommend auf das DFB-Pokalfinale eine Wortmeldung von Wolfgang Meidlinger. Er fragt, gibt es irgendeinen Grund, warum die Kartenvergabe für das Pokalfinale so dermaßen ungerecht und amateurhaft seiner Meinung nach ablief? Als langjähriges Mitglied hätte er alles mitgemacht und fühlt sich komplett verschaukelt. Wenn schon Losverfahren, warum denn nicht dann jedes Mitglied einen los?
Naja, wir haben 180.000 Anfänger als VfB für 25.000 Tickets bekommen. Wir haben gesagt, die Mitglieder haben Vorkaufsrecht deshalb, weil sie in der Regel dann auch zu 80% Dauerkarteninhaber sind. Also gibt es eine hohe Schnittmenge und haben uns für das gerechte Losverfahren entschieden, weil es hätte auch viel Kritik bekommen, wenn wir jetzt nur langjährige Mitglieder bevorzugt hätten, sondern Mitglied ist Mitglied und von daher. Aber ich kann es nachvollziehen, dass es da viele Enttäuschungen gibt. Spricht eben auch für die Bedeutung dieses Spiels.
Das stimmt wohl. Uta hat Gänsehaut bekommen. Sie sagt, vielen Dank an Alexander Werle. Ist ein tolles Gespräch. Vielen Dank und dem VfB die Daumen gedrückt für Samstag. Und zwar ganz feste. Ich bedanke mich auch, dass Sie hier waren, so kurz vor diesem Pokalfinale. Und wünsche für Berlin und für die Zukunft Ihnen und dem Verein alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ja, Daumen drücken hilft auf alle Fälle für den Samstag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.